Herzlich willkommen zum Podcast Pop Goes Church. Wir sind
Hartmut Naumann, ich leite das Popularmusikzentrum in Hannover.
Und Stefan Reinke, Kantor im Zentrum für Popularmusik in Itzehoe.
Ja, und wir unterhalten uns in unserem Podcast über neue Lieder und die Entwicklung von Popularmusik in der Kirche.
Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Pop Goes Church. Hallo Hartmut.
Hallo Stefan.
Heute was Besonderes. Wir sprechen zum ersten Mal nicht zu zweit, sondern zu dritt in einer Folge. Kein Interview, sondern eine Folge. Und wir wollen sprechen, ihr habt das schon in der Titelbeschreibung hier gelesen, nochmal über das im Entstehen befindliche neue evangelische Gesangbuch. Und zwar etwas genauer als beim letzten Mal über die popmusikalischen Inhalte. Und dafür haben wir uns Besuch geholt, und zwar Peter Hamburger. Hallo Peter.
Hallo Stefan und hallo Hartmut.
Magst du uns mal sagen, für die, die dich nicht kennen, wer du eigentlich bist und was du mit dem Gesangbuch jetzt zu tun hast?
Ja, ich bin 59 Jahre alt und arbeite seit 1997 in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, lange Zeit als sogenannter Kantor für Popularmusik. Und inzwischen habe ich die Ehre, einen kleinen Fachbereich Popularmusik in der Landeskirche zu leiten mit mehreren Mitarbeitenden. Vielleicht das noch, Hartmut und ich kennen uns schon sehr lange, noch länger, als ich hier in Kurhessen-Waldeck bin, weil ich davor Kantor in Schleswig-Holstein war und wir uns da schon über die C-Kurs-Arbeit und verschiedene andere Dinge kennengelernt haben und seitdem auch immer wieder zusammengearbeitet haben.
Ja, lauter ehemalige und echte Schleswig-Holsteiner hier, ne? Das ist
so
ja
ist
ein
es.
Traum auf eine Art.
Ja, genau. Gesangbuchprozess, wolltest du mal wissen, was ich da mache? Also ich bin, wie Hartmut ja auch, Mitglied der Gesangbuchkommission, die seit 2019 das neue Gesangbuch entwickelt, war da in der Liedauswahl, in dem Liedauswahlausschuss, dem berühmten Ausschuss A1, 30 Leute, die über Jahre sich die Arbeit gemacht haben, tausende Lieder anzugucken und nach einem Punktesystem zu bewerten. Da war ich sehr intensiv mit dabei und aktuell sind wir ja sozusagen in der neuen Phase und auch langsam Schlussrunde des Gesangbuchs, wo die Lieder ausgewählt sind. Die vorläufige Liederliste liegt vor und jetzt müssen die Lieder redaktionell bearbeitet werden. Das heißt, muss genau geguckt werden, in welcher Fassung soll denn das Lied mit welchen Strophen und welcher Melodievariante und in welcher Tonart und vielleicht auch mit einem mehrstimmigen Satz und so weiter. Und welchen Akkordsymbolen, ganz wichtig, soll das denn nachher ins Gesangbuch rein? Und da bin ich auch in der kleinen Arbeitsgruppe, die diese Redaktionsarbeit steuert und begleitet.
Ja, du hast ja gerade gesagt, dass ihr nach einem Punkteauswahlsystem vorgegangen seid. Kannst du dazu noch mal ein bisschen genauer was sagen? Wir haben ja schon ein Interview geführt mit Beate Besser, die diesen Ausschuss ja zusammen mit Thomas Nowak geleitet hat oder leitet. Aber dieses Punktesystem, da hat sie uns irgendwie nicht so richtig Auskunft gegeben. Wie habt ihr das da genau gemacht?
Wir haben gesagt, jedes Lied kann eine Punktezahl zwischen 0 und 3 bekommen. Also 0 wäre, kommt auf keinen Fall in Frage. Und 3 heißt, muss unbedingt ins Gesangbuch. Und jedes Mitglied dieses Liedausschusses hatte dann entsprechende Abstimmungskarten und konnte dann eben genau diese Punkte vergeben. Und ja, daraus ergab sich dann sozusagen ein Abstimmungsschnitt, der gewissenhaft notiert wurde. Allerdings war da auch immer schon mal etwas vorgeschaltet, nämlich die Lieder wurden nicht frisch in dieser Gesamtrunde von 30 Leuten besprochen, sondern es gab kleine Vorarbeitsgruppen von 5, 6 Leuten, die sozusagen immer schon mal eine Vornote gegeben haben und dann wurde das Lied im großen Ausschuss dann aufgerufen und abgestimmt, ob man diese Vornote nochmal korrigieren will oder ob man die übernehmen will. Und im Zweifelsfall wurde dann eben in der großen Gruppe nochmal abgestimmt und dann hatte man eine finale Bewertung. Das Interessante bei diesem Gesangbuch ist, dass die finale Bewertung noch keinerlei Automatismus bedeutet, dass das Lied auch ins Gesangbuch kommt, sondern da haben wir uns auch sehr strikt immer wieder dran gehalten, zu sagen, das heißt nicht, kommt ins Buch, wenn es die und die Punktzahl hat. Dann gab es ja auch immer noch den Unterschied, kommt es ins digitale Gesangbuch, wo ja viel mehr Lieder drin sein werden, oder kommt es ins gedruckte Buch, sondern dass wir uns davon freimachen und sagen, wir gucken jetzt erstmal die Lieder an und bewerten sie und die Auswahl, was nachher wohin kommt, die wird viel später getroffen. Mhm. Genau. Und es war sehr spannend. Es gibt ein Riesenpapier, was zum Anfang auch über die Steuerungsgruppe erarbeitet wurde, was es für Leitlinien für das neue Gesamtbuch gibt und was da alles drin vorkommen soll. Und man hat aber auch relativ schnell festgestellt, dass es auch noch andere Kriterien gibt. Ich fand, wenn ich das kurz erzählen darf, sehr spannend, als es losging, hatte ja die EKD einen Aufruf gemacht, ganz öffentlich, man sollte seine Lieblingslieder fürs nächste Gesangbuch benennen. Das war schon irgendwie 2018, 19 oder so. Und da gab es dann ein Ranking mit Top 5 und so weiter. Und da war dann auch das Lied Möge die Straße uns zusammenführen dabei. Und da gab es dann schon Leute, die gesagt haben, also damit haben wir uns ja alle Qualitätskriterien zerschossen, weil das ist ja ein furchtbares Lied. Und jetzt kommen wir ja nicht mehr darum herum, das auch ins Gesangbuch zu nehmen. Und ein schlauer Mensch, den ich erst für relativ konservativ eingeschätzt hatte, hat dann gesagt, also wenn so ein Lied so viel gesungen wird und so beliebt ist und unsere Kriterien das für ein schlechtes Lied halten, dann stimmt vielleicht auch mit unseren Kriterien was nicht. Dann muss dieses Lied Qualitäten haben, die wir mit unseren Kriterien bisher nicht erfassen. Mhm. Und dann sollten wir mal gucken, ob das nicht auch ein stärkeres Gewicht haben muss, dass ein Lied so eine starke Verbreitung und so eine große Beliebtheit hat, unabhängig davon, ob wir da jetzt die dritte Strophe für besonders gelungen halten.
Das ist ja meines Erachtens ein generelles Problem in der Bewertung oder in der hymnologischen Bewertung von popmusikalisch geprägten Liedern, ne? Dass das klassische hymnologische Instrumentarium oftmals nicht funktioniert in der Beschreibung und vor allem nicht in der Bewertung, so denn Hymnologie bewerten muss. Das ist ja auch die Frage, ob das eine Aufgabe ist von Wissenschaft. Aber jedenfalls funktioniert das oftmals nicht. Ne? Also glaube ich, eine große Aufgabe für die Hymnologie, da angemessene Kriterien in der nächsten Zeit auszuarbeiten.
Ja, das wäre, glaube ich, ganz spannend. Und da könnte man diesen Gesangbuchprozess auch nochmal drüber zu auswerten, glaube ich. Mhm. Weil hier ist natürlich dann jetzt nicht ein neues strukturiertes Papier entstanden, sondern es ist in the making dann sozusagen klar geworden, dass man doch irgendwie auch noch andere Kriterien braucht. Und da muss man manchmal auch bestimmte Stimmen und Argumente auch öfter mal wiederholen, damit sie nicht zu Ungunsten von Liedern vergessen werden. Vielleicht ein Beispiel, wenn man jetzt wirklich in die moderneren Lobpreislieder geht, die sind ja häufig auch bisschen länger, wenn man sie in Noten betrachtet, dann gibt's Strophen, Chorus, Bridge, manchmal zwei Bridges und noch ein Vamp und sonst irgendwas. Und dann ist ein klassischer Hymnologe oder Hymnologin gleich dabei und zu sagen, also das kann ja kein Gemeindeglied singen und da sind ja auch noch so viele Synkopen drin und das kommt ja auf keinen Fall. Das ist ja eher ein solistisches Lied wahrscheinlich und so. Und da muss man immer wieder sagen, also ihr könnt ja auch mal auf YouTube gehen und gucken, wie viele tausend Leute das da in Hallen singen und jede kleine Note mitsingen. Da scheint doch irgendwie eine andere Singpraxis dahinter zu stehen, als ihr euch das so vorstellt im klassischen Sonntagsgottesdienst, wo irgendwo eine Nummer an der Wand steht und dann schlägt man ein Gesangbuch auf und dann singt man das Lied von vorne bis hinten. Mhm. Das ist eine ganz andere Singpraxis und das betrifft sowohl die Komplexität der Form, die man ja als Anleitender auf der Bühne auch aufbrechen kann und sagen kann, also ich muss gar nicht das ganze Lied singen oder wir singen eben die Bridge so lange, bis alle mitsingen und so. Es wird ja nicht einfach so hintereinander weg runtergesungen, das Lied. Auch zum Beispiel, was den Umfang oder die Tonlage von Liedern angeht, war auch immer wieder eine Diskussion. Oh, das hat ja über anderthalb Oktaven Umfang, das kann ja keine Gemeinde singen. Mhm. Und wir sozusagen von der Pop-Fraktion in dieser Gruppe mussten dann immer wieder sagen, die Singpraxis halt anders. Die Leute suchen sich die Oktavlage, in der sie die Strophe oder den Chorus mitsingen können, frei aus. Da gibt's nicht so Zwänge, wer hat in welcher Lage zu singen, damit es schön klingt oder damit es gelingt, sondern das machen die Leute relativ frei und im Zweifelsfall hat das Lied in den Noten über anderthalb Oktaven, aber in der Singpraxis einer konkreten Person hat's nur 6 Töne Umfang, weil sie die Sachen für sich praktisch transponiert und oktaviert und so ein Argument muss man dann schon immer wieder mal bringen, weil das Gegenargument kommt eben auch immer wieder mal und dann kann man aber auch dazu kommen, dass auch entsprechende moderne Lieder aus diesem Bereich auch mit ins Buch kommen. Ich sage ausdrücklich eben auch ins Buch und nicht nur ins digitale Gesangbuch, sondern eben auch ins gedruckte Gesangbuch.
Putzig finde ich ja überhaupt dieses Argument mit dem, das ist ja ein zu solistisches Lied oder sowas, wenn man da in die Liedgeschichte schaut und sich die Form der barocken Aria anschaut, die ja im Gesangbuch durchaus repräsentiert ist und im Bach'sche Melli-Gesangbuch und, das war ja nun nichts anderes als ein solistisches Lied. Ne? Oder die ganze generalbassorientierte Kantonalsatzlogik ist ja zunächst mal eine, die eigentlich auf solistisch geht. Aber naja, wir wollen nicht zu historisch werden, aber das finde ich dann auch immer schon verblüffend, wie so Argumente für die eine Gattung herangezogen werden und vermeintliche Ausschlusskriterien sind und sie aber, wenn sie 300 Jahre alt sind, gewissermaßen ein besonderes Qualitätsmerkmal darstellt. Aber nun denn, so ist das ja.
Wobei ich schon finde, dass die Argumentation solistisches Lied oder eben für Gruppen geeignetes Lied ist schon interessant, sich diese Frage auch zu stellen. Ne? Also eigentlich mehr inhaltlich dann. Also es gibt ja sehr, sehr viele Ich-Lieder, die sich sozusagen wirklich auf eine ganz persönliche Glaubenssituation oder Situation überhaupt beziehen, eine Zwiesprache mit Gott haben oder sowas, wo sich eine Gruppe mit identifizieren kann und das auch mitsingen kann. Und dann gibt es auch welche, die sehr, sehr individuell sind, wo es dann schwierig ist, das als Gemeindelied tatsächlich zu proklamieren und zu singen. Also ich finde es nicht ganz trivial, diese Unterscheidung zu treffen. Und ich habe jetzt kein konkretes Beispiel aus der Liederliste oder sowas, aber es begegnet einem doch immer wieder, auch gerade bei Popliedern, dass sie sehr individualistisch unterwegs sind. Und das finde ich teilweise ein bisschen kritisch.
Das stimmt. Ist aber eher eine inhaltliche Frage, ne? Tatsächlich, wie du ja auch gesagt hast, ne?
Ja, das ist eine inhaltliche Frage.
Genau, also da ist eigentlich die Grenze da, wo, und das ist auch öfter zur Sprache gekommen, wo man den Eindruck hat, hier wird auch Menschen was als Ich-Aussage in den Mund gelegt, was man einfach nicht verantworten kann. Richtig. Und da ist es mit dem Singen natürlich immer besonders kritisch, ne? Weil Singen ist erstmal eine gemeinschaftliche Aktion, wo man sich auch nicht so gerne ausschließen mag, auch, und dann singt man auch Texte, die man vielleicht niemals gesprochen oder gesagt hätte, und von daher hat man da natürlich auch eine große Verantwortung. Und andererseits darf es eben auch nicht zu, ja, flach ist vielleicht das falsche Wort, aber es darf eben auch nicht zu weichgespült werden, indem wir sagen, nur alles, was jeder unterschreiben könnte, darf in der Kirche gesungen werden. Dann sind wir nämlich nur noch bei sehr schmalspurigen Aussagen.
Genau, aber da dazwischen sozusagen einen guten Mittelweg zu finden, das ist in der ganz konkreten Praxis dann manchmal etwas schwierig. Auch wenn man jetzt selber Lieder schreibt oder sowas, kommt man immer wieder an diese Frage, ne?
Ja, also da sind ja auch die Bedürfnisse von Menschen ganz unterschiedlich und auch die Arten von, ich sag mal, Veranstaltungen, Gottesdiensten sehr unterschiedlich. Ich denk an die Trostkonzerte, die Neri Weth jedes Jahr im November veranstaltet. Da werden natürlich eine andere Art von Liedern gesungen, die auch eher individuell zum Ausdruck bringen, wie geht's mir gerade und was brauche ich jetzt von Gott auch oder was erhoffe ich mir von Gott. Als jetzt zu anderen Gelegenheiten, wo man eher beim Erntedank sagt, wir danken für das, was Gott uns schenkt.
Da sind ja auch die Gemeindewirklichkeiten sind ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Und das ist natürlich auch die große Herausforderung. Die ist ja nochmal anders, als wenn ich individuell ein Lied schreibe, als Liedschreiberin oder so. Oder ich schaffe jetzt ein Gesangbuch, das gültige Gesangswerk für alle deutschsprachigen evangelischen landeskirchlichen Gemeinden sein soll, ne? Die ganze Vielfalt abbilden soll. Und das ist ja ganz offensichtlich der Ansatzpunkt dieses Gesangbuchs. So. Also das ist ja auch eine Grundsatzentscheidung. Das ist die sehr naheliegende Grundsatzentscheidung, aber ja auch eine, die man erstmal so fällen muss, dass man sagt, wir wollen Gesang in seiner Vielfalt irgendwie abbilden. Und dadurch landet man ja bei jetzt einer ziemlich stattlichen Anzahl von Liedern schon so drin. Ich erinnere mich an die ersten Diskussionen, wo ja dann immer das Ziel war, das Gesangbuch dürfe eben auf keinen Fall dicker werden als das vorherige. Und sehr viele gesagt haben, das wird ohnehin nicht klappen. Und es klappt offenbar ja auch nicht. Ist vielleicht auch nicht so schlimm, aber so ist es jedenfalls. Aber wir haben jetzt ja, wenn man die Liederliste sich anschaut, weit über 1000, ne? 1100 Nummern für gedruckt und digital.
Ja, und da kommen ja jetzt noch die Regionalteile dazu.
Ja.
Es gab ja schon eine große Initiative von einigen Landeskirchen, zu sagen, können wir nicht mal da landen, dass wir alle zusammen genau dasselbe Buch rausbringen und auf gedruckte Regionalteile verzichten. Das haben wir ja an einigen Stellen nicht erreicht. Also es gibt wieder mehrere Landeskirchen, die gedruckte Regionalteile machen. Es gibt auch mehrere, die einen digitalen Regionalteil machen. Mhm. Das heißt, das Buch wird nur den Stammteil enthalten, aber in das digitale Gesangbuch kommen eben auch eine Auswahl von Liedern aus, zum Beispiel den beiden hessischen Landeskirchen, wo wir jetzt gerade gestern und vorgestern unsere Regionalteiltagung hatten und nochmal knapp 100 Lieder ausgesucht haben, die wir in das digitale Gesangbuch zusätzlich rein. Also das heißt, am Schluss reden wir eben nicht über die 1200, die jetzt in der vorläufigen Liederliste stehen, sondern eher über 1600 bis 1800 Lieder.
Also sehr viel, da sind wir dann ja dimensional in der Zeit des Pietismus wieder gelandet, wo das bei 2000 Lieder in so einem Liederbuch drin war. Mit weniger Melodien, muss man sagen, damals, ne? Aber okay.
Ja, und was ich halt spannend finde an dieser Sache ist, das ist ein völlig anderes Signal, nehme ich wahr, an sozusagen die evangelische Christenheit in Deutschland und Österreich, als das einfach ein gedrucktes Gesangbuch mit 500 Liedern hat. Das wie das alte oder aktuelle Gesangbuch, das ihr ja auch schon in einer Folge gewürdigt habt, kritisch. Das war eigentlich schon das Signal sozusagen, das ist das Konvolut, das in unseren Gemeinden Praxis sein sollte. Und das gab ja auch schon so die Menschen auf der Orgelbank, die gesagt haben, also alles, was zwischen diesen beiden Buchdeckeln steht, das spiele ich. Und alles, was dann nicht drin ist, das spiele ich auch nicht. Mhm. Ja? Und wenn du jetzt sagst, wir haben ein digitales Gesangbuch mit 1800 Liedern, dann ist völlig klar, dass niemand, keine Gemeinde oder irgendwas, das für die das Konvolut ist, woraus sie arbeiten. Sondern da werden, das ist genauso das Signal, es gibt getrennte Liedszenen in unserer Kirche und die werden daraus unterschiedliche Auswahlen nutzen. Und das ist auch so gedacht. Und das, finde ich, ist ein total anderes Signal als bisher.
Es gibt ja, seitdem diese Liederliste veröffentlicht ist, eine ganze Menge Kritik. So, ne? Also es gibt Artikel, die geschrieben werden. Es gibt auch Briefe, die formuliert werden, wo Unterschriften gesammelt werden und so weiter, die sich kritisch mit der Liederliste auseinandersetzen, bis hin zu diese Liederliste abwatschen. Ein Hauptkritikpunkt ist die Zusammenstellung der Lieder, also es wären aus deren Sicht zu viele neuere Lieder drin, es ist eine große Anzahl von Liedern, die nach 1950 entstanden sind. Das wird kritisiert. Es wird kritisiert, dass viele bewährte Lieder aus der Tradition, der Choraltradition und sowas, jetzt nicht mehr drin sind. Das wird vermisst und so weiter. Also es gibt so eine Tendenz so ein bisschen in diesen Kritiken. Man will doch das Bewährte bewahren und konservieren und das Neue nur mit spitzen Fingern anschauen. Wie stehst du denn dazu? Das kriegst du ja auch mit. Das betrifft ja deine Arbeit ganz konkret in der Liederzusammenstellungsgruppe. Ja, was sagst du dazu?
Ich hatte ja eben schon mal gesagt, also das Gesangbuch, auch gerade in seiner digitalen Ausdehnung, nimmt ernst, dass es unterschiedliche Liedszenen gibt und Singszenen in der evangelischen Landschaft. Und ich sag mal, die Extremszenen werden alle nicht mit diesem Gesangbuch glücklich werden. Also ich kann auch mit diesem Gesangbuch vielleicht mal 3 Lobpreisgottesdienste machen, aber wenn ich jede Woche einen machen will, dann werde ich mehr Stoff brauchen, als das Gesangbuch bietet, selbst und den 1800 Liedern. Und ich werde auch Neueres singen wollen, als dann irgendwann das Gesangbuch hat. Und genauso, wenn ich wirklich sage, wir wollen nur klassische Choräle in unseren Gottesdiensten singen und da sind uns so viele so lieb geworden, die jetzt nicht dabei sind, ja, da muss ich vielleicht einfach das alte Gesangbuch behalten. Ist ja eine Option, das ist ja da. Und ich glaube schon, dass wir ein sehr ausgewogenes Bild haben in dem Gesangbuch und in dem Digitalen erst recht, wo wir abbilden, was in der evangelischen Kirche von Deutschland und Österreich wirklich gesungen wird, welche unterschiedlichen Liedszenen und Singszenen es da gibt. Das ist, glaube ich, auch ein sehr transparenter Prozess gewesen, der dazu geführt hat, auch sehr divers besetzte Auswahlkommission. Und von daher glaube ich, klar könnte das im Einzelfall auch mal anders ausgefallen sein, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist da kaum was anderes auch als Ergebnis zu erwarten gewesen.
Es gab aber, wenn ich es richtig verstehe, nicht so im Vorfeld die, man hätte ja auch sagen können, okay, wir haben jetzt so und so viele Jahrhunderte Liedgeschichte, wir wollen sie verhältnismäßig so aufteilen, dass man sagt, keine Ahnung, 10% der Lieder sind 19. Jahrhundert, 20% sind vor 1800 geschrieben. Geschätzt sind das ja schon mindestens 40% Lieder nach 1950, ne? Oder gibt es da eine statistische Auswertung?
Vielleicht noch ein Zitat zu diesen Vorwürfen des Proporzes und so weiter. Es gab ja eine Erprobungsphase und die wird ja jetzt noch so hochwissenschaftlich auch ausgewertet, aber eine erste Auswertung kann man schon mal sagen, nämlich die Frage, wie sind Sie denn mit der Liedauswahl in diesem Erprobungsgesangbuch zufrieden? Und da waren 85%, die gesagt haben, damit sind wir ziemlich zufrieden. 5% finden die Auswahl zu konservativ und 10% finden sie zu modern. Also da gibt es schon so eine kleine Gewichtung sozusagen in der Kritik. Das finde ich natürlich auf der Folie nochmal ganz spannend, als das Erprobungsgesangbuch tatsächlich ja nur einzelne Kapitel hat und eher noch konservativ ist im Vergleich zum Gesamtgesangbuch. Also das so vielleicht als ein statistisches Spotlight. Und das andere ist, knapp die Hälfte aus dem digitalen Gesangbuch sind aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ungefähr ein Viertel aus dem 21. Jahrhundert, das digitale Gesangbuch. Okay. Und das gedruckte, kann man sagen, beide Gruppen zusammen etwas über die Hälfte. Mehr als 50% sind neuer als sozusagen 1950, ja. Mhm.
Das hat sich aber ergeben, gewissermaßen, ne? Habe ich das? Ja. Das war jetzt nicht, das könnte auch programmatisches Ziel sein, zu sagen, wir möchten ein modernes Gesangbuch haben, dass es so ist. Sondern es ist jetzt nach eurem Eindruck, es spiegelt es so die Landschaft wieder an Liedauswahl.
Ja, gewissermaßen. Also ja. Das denke ich schon. Man muss ja auch vor allen Dingen dazu sagen, dass also 50% neuer als 1950 heißt ja nicht, dass das alles Popsongs sind. Das sind ja auch neue geistliche Lieder im Duktus eines Chorals. Ich sag mal wie Komm, Herr, segne uns oder Hilf, Herr, meines Lebens oder sowas. Von daher müsste das eigentlich auch jemanden, der sagt, ich möchte eigentlich eher Lieder mit klassischem Duktus, der wird da ja auch noch einiges finden bis ins 21. Jahrhundert hinein. Das ist ja keine historisch abgeschlossene Epoche, der Choral oder das choralähnliche Lied. Und ich sag mal, poprelevant, popularmusikalisch relevant sind im gedruckten Buch ungefähr 34% der Lieder, also ungefähr ein Drittel. Wobei popmusikalisch relevant heißt für mich nicht das ultimative Lobpreislied der letzten 5 Jahre, sondern da gehört für mich auch zum Beispiel ein Lied wie Danke für diesen guten Morgen auch mit dazu, weil es ein Lied ist, das von seiner Melodiegestalt her schon nach einer, ich sag mal, patternorientierten Begleitung ruft. Und das heißt für mich popmusikalisch relevant. Und das heißt, das sind Lieder aus dem gesamten Bereich seit 1950 und da sind es jetzt 34% und im digitalen Gesangbuch 36%, die man jetzt im weitesten Sinne als Pop, Swing, sonst was Song bezeichnen kann.
Wenn du die gerade erwähnst, die popmusikalisch relevanten Lieder und so wie du das auch beschriebst, ob sie irgendwie patternorientiert begleitet werden können und so, das kann ich alles gut nachvollziehen. Würdest du denn sagen, dass diese Auswahl, diese 35% Auswahl aus der Popularmusik, dass das wirklich eine Vielfalt der Popularmusik darstellt? Oder gibt es da aus deiner Sicht eine sehr starke Konzentration auf Worship zum Beispiel oder auf andere Stilistiken oder ist es ausgewogen?
Ich glaube schon, dass das die Realität widerspiegelt, sage ich mal. Die ist vielleicht auch nicht immer ausgewogen. Das kann ich jetzt nicht wissenschaftlich untermauern. Dazu müsste man dann vielleicht nochmal forschen oder so. Das wird ja auch kritisiert, dass so viele Lobpreislieder drin sein, wobei man dann immer mal gucken muss, haben denn alle, die das kritisieren, überhaupt eine Ahnung, was Lobpreis, welche Lieder Lobpreislieder sind und welche nicht. Aber natürlich ist das stark repräsentiert, weil es einfach auch in unserer kirchlichen Praxis stark da ist. Und ich habe in dem Prozess immer gesagt, man kann auch vielem, was in dieser Szene passiert, auch kritisch gegenüberstehen. Aber wenn das Gesangbuch das nicht abbildet, dass das sehr präsent ist, gerade auch in der evangelischen Jugendarbeit, dann muss man das auch begründen und sagen, den Bereich wollen wir halt nicht drin haben, aus den und den Gründen. Wenn man dazu nicht bereit ist, dann muss man das auch mit abbilden und dann muss man vielleicht auch gucken, welche Lieder aus dem Bereich sind wirklich die, die auch in ein evangelisches Gesangbuch gehören unter verschiedensten Kriterien. Und da ist Bekanntheitsgrad ein Kriterium, aber eben auch nicht das einzige.
Also ich selbst gebe ich zu, sehe es auch ein bisschen kritisch, dass da sehr viele Lobpreislieder drin sind. Dass welche reingehören, ist ja völlig klar. Also das würde ich jederzeit unterschreiben. Aber ob es womöglich eventuell zu viel sind, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Es geht ja nicht darum, das grundsätzlich rauszulassen, weil es ja auch ganz wichtig ist, dass die Rezipienten oder Leute, die diese Lieder mögen, sie auch verwenden in ihren Gottesdiensten, dass sie natürlich im Gesangbuch vorkommen, das Gesangbuch auch möglichst nutzen. Das ist ja klar. Die Frage ist nur, ob die Relation so stimmt. Da habe ich mein Fragezeichen.
Also das könnte ich dir noch ein bisschen statistisch untermauern. Ich weiß nicht, ob das deine Meinung ändert, aber wir können ja vielleicht auch diese Grafik mit in die Shownotes stellen, der Genreverteilung. Mhm. Und da sieht man, dass also Lobpreis und Worship deutscher Provenienz und auch internationaler Provenienz, das ist, ich sag mal, innerhalb dessen, was Pop-relevant ist, wirklich nur ein kleinerer Bereich. Zum Beispiel ist der Bereich NGL, und zwar NGL ausdrücklich, der auch Pop-relevant ist, deutlich größer. Mhm. Und dann kommt noch auch der Bereich christliche Popularmusik, dann kommt Bereich Gospel, dann gibt's noch Spirituals, dann gibt's säkulare Pop-Songs, es gibt auch ganz wenige kleine Segment in der Grafik Jazz- und Blues-Songs. Mhm. Und wenn man das alles zusammenzieht, ist Lobpreis und Worship tatsächlich durchaus innerhalb der Popmusik ein kleinerer Bereich. Mhm.
Ja, gut, das andere sind natürlich sehr viele Genres insgesamt zusammengenommen, ja. Ne? Aber es ist ja auch die Frage, warum man diese Lieder aufnimmt. Ich finde es natürlich total naheliegend zu sagen, das wird gesungen, das wird man aufnehmen. Es funktioniert, aber es wird ja nicht so sein, dass Gemeinden, in denen viel Worship vorkommt, dass sie stattdessen jetzt das Gesangbuch nehmen und in ihrem Gottesdienst das Gesangbuch benutzen, sondern im Grunde geht es ja darum, wenn Gemeinden unterschiedlicher Frömmigkeit zusammen interkonfessionelle ökumenische Gottesdienste feiern, dass man in einer sehr landeskirchlich geprägten Gemeinde sagen kann, wir haben das Gesangbuch da liegen und wir könnten auch was von euch sozusagen bei euch mitsingen. Mhm. Das ist ja, glaube ich, die Zielsetzung, die man hat. Und da, glaube ich, kann man dann schon oder sollte man relativ genau gucken, welche dieser ganzen Worship-Songs man nimmt und welche Bilder insgesamt die transportieren. Da habe ich auch bei einigen Zweifel, aber das ist vielleicht auch meine generelle Skepsis gegenüber dem Genre. Da müssen wir auch noch eine Folge zu machen. Dann wird es richtig heiß hier.
Auf jeden Fall.
Und man geht da ja auch ein bisschen in die Geschichte, ne? Es sind ja schon so drin, also ich habe jetzt Nummer 1004, digitales Buch hier, Herr im Glanz deiner Majestät, ist ja so ein Old-Fashioned-Ding eigentlich, ne? Also man geht da ja auch in die Geschichte so gewissermaßen. Das weiß ich gar nicht, ob es noch so viele Gemeinden gibt, die überhaupt singen irgendwie so, da, sondern es ist vielleicht auch einfach eine Station mal gewesen in der Geschichte der deutschen Lobpreismusik, die da gewesen ist. Die gibt es im NGL auch zum Teil, finde ich. Habe mit einer gewissen Freude wahrgenommen. Oder Freude ist vielleicht das falsche Wort, aber Verwunderung auch nicht. Ich habe wahrgenommen, jedenfalls, dass das Lied, man sagt, er war ein Gammler. Was wir auch in einer Podcast-Folge schon hatten, im Gesangbuch drin ist. Ja. Nummer 1114. Das hätte ich ja nun niemals gedacht, dass das noch da reinkommt. Wie passiert sowas? Warum ist das da drin?
Das ist doch klasse, das Lied. Also.
Ja.
Es ist putzig halt, es ist ein putziges Lied auf eine Art.
Also finde ich auch schön, gehört auch zu meiner Sozialisation dazu, das Lied. Aber es gibt tatsächlich schon auch Lücken, muss man auch sagen. Aber vorher will ich sagen, es geht auch um Repräsentanz. Ja. Es geht mir ja auch so, wenn ich irgendwo in Urlaub bin und komme in eine Kirche und sitze da vielleicht sogar im Gottesdienst und dann kriege ich ein Gesangbuch in die Hand und dann blätter ich erstmal durch, was da eigentlich so alles drin ist. Letztens saß ich irgendwie in Italien und habe geguckt, gibt's eigentlich in Italien, in der katholischen Kirche, auch neue geistliche Lieder. Gibt's bestimmt, aber nicht viel im Gesangbuch. Also, und das finde ich schon immer ganz spannend. Und wenn ich irgendwo so ein Buch in die Hand nehme und sage, ich bin in der evangelischen Jugend und bei uns werden hauptsächlich Lobpreislieder gesungen, Blätter dann durchs neueste evangelische Gesangbuch, da komme ich gar nicht vor, dann ist es einfach auch nicht richtig. Und selbst wenn, das sehe ich natürlich genauso, die werden jetzt nicht auf das Gesangbuch umschwenken, das hatte ich ja auch eingangs schon mal gesagt, wer wirklich in dieser Szene unterwegs ist, dem wird das Gesangbuch nicht reichen und wer in der ausschließlich Choralszene unterwegs ist, dem wird halt auch das neue Gesangbuch nie reichen, weil viele ältere Sachen dann auch doch nicht mehr drin sind. Und wer nur Taizé-Andachten feiert, wird auch nicht glücklich werden. Es ist Taizé drin, aber eben nicht genug, um das ausschließlich zu singen. Dafür ist ein Gesangbuch, glaube ich, auch gar nicht da. Es ist sozusagen für einen gewissen Mainstream als das Gebrauchsbuch da. Und es ist für andere aber auch da, um zu sagen, wir haben hier eine Repräsentanz. Das Buch bildet evangelisches Singen zu unserer jetzigen Zeit ab. Und wenn wir mal gemeinsam feiern und einen Mix aus Liedern brauchen, können wir uns aus dem Gesangbuch bedienen und alle finden etwas, wo sie vorkommen.
Genau, das ist das, was ich meinte. Ne? Das ist wahrscheinlich die Zielsetzung, das ist auch die angemessene Zielsetzung des Buches. Und da scheint mir das auch jetzt nach dem Blick, den man so drauf hat, ganz schön gelungen zu sein. Aber das ist auf der anderen Seite auch bei jetzt insgesamt 1200 Liedern, würde ich es auch erwarten, dass das passiert. Ja, so, ne? Also es zeigt ja auch, wie schwer die Aufgabe ist, weil offensichtlich ja das Ziel der Liederzeit nicht im Ansatz geschafft wird, weil die Szene so reich ist, könnte man ja positiv auch sagen. Ja, ne? Es gibt halt so viel, was gesungen wird. Ja, man könnte auch sagen, wird dadurch beliebig, sagen dann Kritiker vielleicht, ne, und ist nicht stark genug kanonisiert. Aber ich finde ich auch ein bisschen müßig, das immer zu diskutieren. Ne? Das ist jetzt im Grunde die Entscheidung, die getroffen ist. Es soll abbilden, ja, Repräsentanz schaffen und dann werden es halt 1200 Lieder.
Das Interessante daran ist ja auch, dass als wir angefangen haben, 2019 war immer noch von ungefähr 2500 Liedern im digitalen Buch die Rede. Und dass wir eigentlich jetzt bei 1200 plus Regionalteile rauskommen, hat wirklich was damit zu tun, dass wir auch bei vielem sehr kritisch gesagt haben, und zwar bei vielen alten, wie auch bei vielen neuen Sachen, also das nun wirklich nicht oder nicht mehr oder so, sodass tatsächlich am Schluss durchaus eine kleinere Menge rauskam von Liedern, die auch eine gute Bewertung bekommen hatten, als man am Anfang gedacht hat. Am Anfang hat man gedacht, man muss also ganz viel Beliebtes und Gutes rausschmeißen, damit man nur 2500 aufnimmt. Und am Schluss hat man festgestellt, wenn man wirklich gut guckt, was es auch wert ist, jetzt für, was weiß ich, die nächsten 40 Jahre in einem Gesangbuch zu stehen, dann braucht man gar keine 2500. Mhm.
Ich wollte nochmal auf einen anderen Aspekt kommen, der auch viel diskutiert wird jetzt momentan, zumindest so in bestimmten Kreisen, ist nämlich die Frage der Tonarten. Ich weiß ja, dass du auch in dieser Arbeitsgruppe irgendwie mit drin warst, die die Tonarten festgelegt haben oder vorgeschlagen haben, wie soll man das eigentlich bezeichnen, für die Lieder. Ich selbst bin ja wirklich überzeugt davon, dass viele Lieder, auch im bisherigen Gesangbuch, ja einfach zu hoch sind für eine gemischte Gemeinde. Da hat sich auch ja vieles entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Jahrhunderten auch, was die menschliche Stimme angeht. Und es ist aus meiner Sicht ganz dringend geboten, dass wir bei den Tonarten wirklich genau hingucken. Und da habt ihr ja einen Vorschlag gemacht, was bei vielen schlecht ankommt. Also kannst du noch mal sagen, wie ihr da vorgegangen seid? Ihr habt ja viele Lieder tiefer gesetzt, einige auch höher, glaube ich. Was waren eure Kriterien für die Auswahl oder für die Neugestaltung der Tonarten der Songs?
Wir waren 5 Leute und wir haben große Schnick-Schnack-Schnuck-Turniere gemacht und dann kam das dabei raus.
So dachte ich mir das, ja.
ist trotzdem nicht völlig falsch, weil wenn du 5 Leute nimmst, die aus völlig unterschiedlichen Ecken kommen, das eine, also das Posaunenchor, dann ist der ganze Bereich Singen mit Kindern, dann ist klassisches Kantorat, dann ist Popularmusik, auch jemand, der oder die Gitarre spielt, dann landest du beim Hauen und Stechen, weil die Interessen sind so unterschiedlich, dass es kaum überhaupt einen Konsens geben kann. Und dann landet man manchmal bei, wenn ich jetzt mit dir hier bei dem Lied einen Ton runtergehe, dann gehst du aber beim nächsten mit mir einen Ton hoch. Und es ist wirklich, also das ist jetzt echt aus dem Nähkästchen und deswegen hat man jetzt auch gesagt, also wir müssen diese Arbeitsgruppe neu aufstellen, auch noch größer aufstellen. Und diese Arbeitsgruppe soll auch erstmal wirklich versuchen, zumindest irgendwelche Richtlinien, Leitlinien zu erarbeiten, wie man mit den Tonhöhen umgehen will. Vielleicht auch in unterschiedlichen Genres unterschiedlich. Beim Singen mit Kindern anders. Da habe ich auch noch eine persönliche Meinung zu, aber die tut jetzt vielleicht gar nicht zur Sache. Ich werde in dieser Arbeitsgruppe nicht wieder dabei sein. Von daher bin ich sehr gespannt, ob die was Besseres rauskriegen. Was du ansprichst, ist völlig klar. Grundsätzlich wird heutzutage in der Regel tiefer gesungen. Viel spannender finde ich die Diskussion zwischen, ich sage mal, bandorientierten und gitarrenorientierten Spiel und Posaunenchor, wo wirklich nicht die Tonhöhe, sondern die Tonarten, der Vorzeichen und so weiter, Interessenkonflikt darstellt. Und zu allerletzt, zu dem Thema, glaube ich, muss man sagen, dadurch, dass das Gesangbuch und aller Voraussicht nach auch die Begleitliteratur auch digital erscheinen werden, ist das Tonhöhenthema und das Tonartenthema nicht mehr ganz so wichtig, wie wenn wir nur gedruckte Literatur haben, weil das Ziel ist, dass alles auch transponierbar ist. In Tonarten, die ich besser spielen kann oder in Tonarten, die mein Seniorenkreis besser singen kann. Das soll eine Grundfunktionalität der digitalen Ausgaben sein. Und von daher muss man es gar nicht mehr so als Streitthema sehen, finde ich.
Ja, das ist vielleicht wirklich eine Entspannung in der Diskussion. Also ich finde ja, dass das Singen oder die Möglichkeit des gemeinsamen Singens wirklich Priorität haben muss bei der Wahl der Tonart. Und zwar jeder und jede, die da mitsingt, sollte die Möglichkeit haben, eben ein adäquates Singerlebnis zu haben. Und das hängt ganz, ganz viel an der Tonart natürlich.
Da bin ich völlig bei dir. Und genauso habe ich auch argumentiert in der Gruppe.
Wir werden sehen. Ansonsten muss man seine Transpositionsfähigkeiten trainieren. Ne? Das ist ja dann auch noch so. Das ist auch noch mal ein schönes Gehirntraining zu machen. Das ist für einen ganzen Posaunenchor vielleicht etwas anstrengender als für den einzelnen Organisten. Ich wollte ganz kurz vielleicht noch mal zu dieser Unterschied zwischen digital und gedrucktem Buch. Erscheint mir irgendwie natürlich plausibel, dass es den gibt, aber es erweckt sich mir der Eindruck, ehrlich gesagt, dass das gedruckte Buch schon offensichtlich die Lieder enthält, auf die sich mehr Leute einigen konnten. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das digitale Buch die Resterampe ist, aber es hat sicherlich einen Grund, warum man sagt, da war ein Gammler nicht im gedruckten Buch irgendwie so drin ist. Ist das so intendiert? Oder ist es nicht so? Oder ist es ein Fehleindruck? Also ich habe schon das Gefühl, dass diese im gedruckten Buch, wenn man sich hingesetzt hätte und aufgeschrieben hätte, 500 Lieder schreibe ich auf, das sind ungefähr die 500 Lieder, die da so drin sind. Und im Digitalen sammelt sich dann das Kuriose irgendwie so ein bisschen. Da sind auch so reine Chorsätze drin, auf einmal, wo ich mich frage, warum ist Oslo Gospel Chor da drin? Das wird ja die Gemeinde niemals singen können und so. Und ist nicht vielleicht doch der digitale Teil dann zu groß? Irgendwie.
Was hast du eigentlich gegen dieses Lied mit dem Gammler?
Ich glaube, wir müssen ist nur ein Beispiel, weil ich das so gesehen habe.
Ich habe das gerade ganz anders gehört. Ich habe gehört, er hat bedauert, dass es nicht abgedruckt wird, sondern nur digital.
Ja, wahrscheinlich so. Ja,
ja genau. Das hätte es doch verdient, irgendwie so in Jesu Nachfolge.
Ich glaube, wir müssen Andreas Malessa mal einladen. Er muss uns mal erzählen, wie er diesen Text gemacht hat.
Genau. Und ich finde, ihr könntet mal eine Folge machen, auch zu dem Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen NGL-Sacropop und christlicher Popularmusik, weil
schönes Thema.
Der Gammler wurde als NGL betitelt in eurer Folge und da würde ich nicht mitgehen. Aber das ist eine andere Folge.
Lass uns sofort über die Definition von NGL sprechen.
Unbedingt.
Das schaffen wir heute nicht. Da kommen wir nicht übereins.
So, was war jetzt die Frage? Ach, digital und gedruckt. Ja, wir haben über einen Aspekt der Liedauswahl für die vorläufige Liederliste noch gar nicht gesprochen, nämlich über die Rubrikenkomposition. Es war eben ja nicht so, dass wir irgendwann gesagt haben, so jetzt haben wir alle Lieder, die auf dem Tisch lagen, mit dem Punktesystem bewertet und alles, was jetzt über 1,5 ist, das ist dann jetzt auf jeden Fall im digitalen Buch und alles, was über 2,0 ist, ist dann auch im gedruckten Buch oder so oder man macht das eben nach Anzahlen irgendwie. So ist es ja nicht gelaufen, sondern der Anspruch des Gesangbuchs auch unter dem Aspekt, dass ja Lieder und Texte, also auch Lesetexte, Gebetstexte, Gedichte und so weiter, miteinander verschränkt in den Kapiteln, in den Rubriken vorkommen sollten. Schon diese Tatsache macht es nötig, dass die Kapitel sozusagen komponiert werden müssen. Dass es inhaltliche Zusammenhänge zwischen, warum steht das Lied nach dem und warum steht jener Gebetstext dazwischen, war tatsächlich nochmal ein extra Arbeitsschritt und das kann im Zweifelsfall auch bedeuten, dass eine Gruppe, die jetzt das Kapitel Advent bearbeitet, sagt, im Kapitel Advent sollen so viele Lieder drin sein, jetzt liegen die und die Liederanzahl auf dem Tisch. Da stehen auch die Bewertungen von der Bewertungsgruppe dran, aber es gibt gar nicht so viele Adventslieder, wie es zum Beispiel Segenslieder gibt. Also müssen wir bei der Adventsauswahl ein bisschen großzügiger sein, was die Bepunktung angeht, als zum Beispiel bei den Segensliedern. Und wir haben vielleicht ein ganz bestimmtes Thema in der Rubrik Advent, wo wir so gut wie gar kein Lied haben. Also nehmen wir auch noch ein Lied rein, was vielleicht nur eine 1,3 gekriegt hat und das kommt ins gedruckte Buch, weil uns da ein Thema fehlt. Und bei anderen Themen haben wir so viel Auswahl, dass wir sagen können, also was unter 2,0 ist, brauchen wir gar nicht erst angucken, weil, oder auch da wieder speziell thematisch, inhaltlich. Es hat dazu geführt, finde ich, dass die thematische Eignung einen viel höheren Stellenwert gekriegt hat, als wenn man diesen Vorgang nicht gemacht hat. Und dann ist es natürlich so, die Kompositionsgruppen haben jeweils ein Kapitel vor sich gehabt und haben die Lieder ausgesucht fürs gedruckte Buch und auch für den Digitalteil. Unter diesem thematischen Aspekt. Mit einer Vorgabe, wie viele Lieder sollen in dieses Kapitel rein. Und dass man dann, sagen wir, eher die mit mehr Punktzahl ins gedruckte Buch nimmt und die mit etwas weniger in den Digitalteil, solange das inhaltlich passt, hat eine gewisse Logik, ja.
Ja, okay, das ist also so, ne? Dann genau, ich habe das. Also es erschließt sich mir dann auch, wie du es beschreibst, dass es offensichtlich in manchen Kategorien ja weniger Punkte bedurfte, um irgendwie in das Buch zu kommen. Es gibt nämlich skurrile Sachen, finde ich. In der Mittagsliedkategorie, Lied 28, den Danke-Rap. Oder auch hier, 25, Thank You Lord for Giving Us Food. Das ist ja ein Klassiker der Jugendfreizeit irgendwie, der vom Mittagessen gesungen wird sozusagen. Das ist ja auf der einen Seite schön, dass diese Musik irgendwie auch repräsentiert ist oder diese Gruppe auch repräsentiert ist. Aber man macht schon damit natürlich öffnet sozusagen eine Flanke, um militärisch zu sprechen, für Kritiker, die sagen, meine Güte, das ist ja wirklich derartig lapidar, was soll das eigentlich in einem Gesangbuch drin? Ich habe auch ein bisschen Zweifel. Ich muss zugeben, ich habe gewisse Zweifel, ob das jetzt einen der Plätze da braucht. Vielleicht gibt es aber auch gar nicht so viele Mittagslieder. Man braucht dann eben für die Rubrikenkomposition, wie es dann ja wohl heißt, so und so viele Lieder, ne?
Ja, aber man kann sich eben einfach auch nochmal fragen, wofür werden denn Lieder zum Mittag verwendet? Und dann vergleichst mal mit der entsprechenden Rubrik im aktuellen Gesangbuch. Und ich glaube schon, dass das, was da jetzt auftaucht, eher abbildet, was auch die Praxis ist.
Das sicherlich schon. Gleichwohl stelle ich mir die Konfirmandenfreizeit, wo dann das Gesangbuch rausgenommen wird, um Thank You God for Lord for Giving Us Food zu singen, die erschließt sich mir jetzt noch nicht genau, ob es die
gibt. Nö, das glaube ich auch nicht. Aber irgendwer wird das Gesangbuch gehabt haben oder das Lied natürlich auch aus anderen Kontexten schon gekannt haben. Aber dass es im Gesangbuch steht, ist ja einfach auch nochmal eine Anregung, es zu verwenden. Und gerade dadurch, dass das ganze Gesangbuch auch digital ist, das heißt am Schluss ja auch, nur bestimmte Leute in der Gemeindearbeit haben dieses digitale Gesangbuch. Denn das wird ja ein Abo kosten. Da wird man bestimmte Lizenzen für Leute, die Gottesdienste vorbereiten oder Konfirmandenfreizeiten vorbereiten und so weiter haben. Und nur die werden den Zugriff auf das gesamte Liedgut haben. Und ich glaube schon, wenn wir am Schluss eine Datenbank mit 1800 Liedern haben, die gut verschlagwortet ist, dass eben gerade Mitarbeitende das sehr nutzen werden. Bis dahin, dass es Gemeinden geben kann, ich will das nicht propagieren, aber ich stelle mir das schon vor, die sagen, wir sind eigentlich mit unserem bisherigen Gesangbuch plus dem Beiheft, das es in unserer Landeskirche gibt, was gedruckte Dinge angeht, völlig zufrieden. Aber unsere Pfarrerin, unsere Jugendarbeiter und unsere Kantorin haben das digitale neue Gesangbuch und werden aus diesem Fundus auch ergänzend schöpfen und darin vielleicht auch mal einen Danke-Rap finden.
Aber der ist genau ja auch im Gedruckten drin, okay, ne? Sozusagen.
Nimmt aber auch nicht viel Platz ein, ehrlich gesagt. Ja,
nee, ist nur so, ist ja nur ein Statement. Es ist ja auch vielleicht ein gutes Statement. Ich wollte es nur mal feststellen, dass ich es interessant finde. Mindestens mal interessant. Ja, Hartmut, hast du noch was?
Wir haben eine ganze Menge interessanter Themen angesprochen. Ansonsten kann man, glaube ich, insgesamt einfach neugierig sein, wie es jetzt weitergeht. Es liegt ja noch einiges vor uns in dieser Gesangbuchkommission, was zu tun ist, eben gerade auch das Digitale weiter auszuformen und da eine gute Lösung zu finden. Und letztlich erscheinen soll das Gesangbuch ja sowohl in digitaler als auch in gedruckter Form dann im Jahr 2029. Also bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem müssen viele Dinge jetzt angepackt werden, damit man auch dieses Ziel des Erscheinungsdatums auch wirklich erreichen kann. Und es bleibt ein spannender Prozess auf jeden Fall. Auch die ganze Diskussion darum herum, das ist sehr spannend, auch wenn sie kritisch ist hier und dort, weil man dadurch sozusagen die Sinne schärft für das ganze Thema des gemeinsamen Singens, auch des gemeindlichen Singens. Und das kann insgesamt nur nützlich sein.
Genau. Wir verlassen jetzt hier in unserem Podcast erstmal jetzt das Gesangbuchthema und widmen uns jetzt anderen Dingen und schauen 2029, wenn das gedruckte Buch und wir einen Digitalzugang haben, dann schauen wir wieder ins Gesangbuch rein und gucken, was aus der Liederliste da geworden ist und sind gespannt. Ja, vielen Dank, Peter, dass du heute hier bei uns warst und uns vieles erzählt hast.
Sehr gerne.
Und vielleicht gucken wir in 2 Jahren dann nochmal wieder drauf, ne? Wie es dann so insgesamt ist. Und bis dahin haben wir auch noch die Sakopop-Definition abgearbeitet.
Das bestimmt. Machen wir auch, ja, genau. Ist noch viel zu tun, ne?
Viel zu tun. Nächste Folge in 2 Wochen. Bis dahin, vielen Dank allen fürs Zuhören und tschüss.
Jo. Tschüss.
Tschüss.